herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Man kennt Ihren Namen, man kennt Ihre Stimme und man sieht Sie einfach gern. Seit 67 Jahren ist sie im Geschäft. Eine Schauspielerin durch und durch. Eine Frau, die Mut hat anzuecken, kein Blatt vor den Mund nimmt und die mittendrin in ihrer erfolgreichen, immer noch erfolgreichen Karriere steckt. Katharina Thalbach, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön, ich werde ja hier schamrot von so viel Lob.
So, oder?
Ja, meine, Wahnsinn.
Das muss doch mal sein. Ne?
Wahnsinn, Wahnsinn.
Sag mal, ich habe das eben schon gesagt, heute konnten Sie nur zu uns kommen. Möglicherweise, gestern wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil morgen stehen Sie wieder in Berlin auf der Bühne mit dem Orient Express.
Als Hercule Poirot, ja.
Sag mal, was machen Sie an so einem freien Tag? Wie nutzen Sie den?
Normalerweise... Also wenn ich nicht nach Hamburg komme, aufs rote Sofa, ganz ehrlich, ich bleib im Bett. Also ich bleib wirklich einfach im Bett. Ich stehe eigentlich nur auf, um ein bisschen Sport zu machen, was zu essen und ansonsten mich auszuholen. Also ich merke schon, dass ich älter geworden bin und ich muss, wenn ich so lange en suite jeden Abend Theater spiele, muss ich meine Kräfte einteilen und ich ruhe mich aus.
Und an so einem Tag wie heute, wo Sie in Hamburg sind, was haben Sie da gemacht? Ich meine, Hamburg kennen Sie ja natürlich auch.
Thalia, ja, ich habe jetzt gerade lange hier gedreht. Ich war jetzt gerade 6 Wochen in Hamburg, habe es sehr genossen, habe wunderschön gewohnt im Hotel Meridian. Aber da haben wir auch jeden Tag gedreht und da bin ich dann auch zum Ausruhen gekommen ins Hotel und habe dann mir die Boote angeguckt. Ja. Ich finde, ein Bett ist ein wunderbarer Ort im Leben.
Ich finde, bei Ihnen merkt man einfach, dass der Beruf nicht Job ist, sondern der Beruf ist das Leben. Eigentlich sind Sie immer im Beruf drin.
Nö, das würde ich gar nicht mal sagen. Aber ich meine, wenn ich arbeite, ist das meine Lebenszeit. Und die möchte ich auch schön haben. Und dazu gehört eben auch mein Bett.
Ja, klar.
Ja.
Das ist doch logisch.
Ja. Meine, also deswegen muss man da auch gute Kissen haben, gute Bettdecken. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Das Bett ist einfach ein sehr schöner Ort, wichtiger als ein Sofa.
Naja, gut, das müssen wir heute mal ganz kurz rausnehmen. Also heute ist erstmal das Sofa sehr wichtig.
Entschuldigung.
Ich freue mich sehr,
das
dass
war
unser Gast.
Ganz daneben.
Ganz super, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Wir haben viel zu besprechen. Es geht um das Wintermärchen, es geht um Hercule Poirot, aber natürlich noch um viele andere Dinge. Katharina Thalbach heute Abend bei uns. So, Katharina Thalbach heute bei uns auf dem roten Sofa. Eine unglaubliche Karriere. Ein paar Ausschnitte daraus jetzt von Christiane Henningsen.
Unbändige Spielfreude, unendlich viel Energie. Es macht einfach Spaß, sich von ihr überraschen zu lassen.
Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin der wohl größte Detektiv auf die Welt.
Auf der Theaterbühne, vor der Kamera, als Regisseurin. Sie wird geliebt und verehrt für ihre Stimme, ihr Spiel, ihre Haltung. Ihre Karriere beginnt früh. In Ost-Berlin geboren, stammt sie aus einer Schauspielfamilie, schafft in den Jahren viele unvergessene Filmmomente. Sie lebe hoch, Katharina Thalbach.
Ist noch lange nicht Schluss.
Ah, was für ein schönes Ende. Ist noch
ja,
lange nicht Schluss, oder?
War süß, ja.
Großartig. Sag mal, es hat ein bisschen geschneit. Wir haben uns eben schon off-air sozusagen darüber unterhalten. Schön, Sie waren unterwegs und hat es angefangen zu schneien.
Ich bin von Berlin gefahren. Berlin hat es geregnet und war doch relativ kühl. Und dann auf einmal gucke ich aus dem Fenster. Da sind weiße Felder, Bäume weiß, Büsche weiß, die Umrandungen an den Schienen, alles weiß und dicke weiße Flocken. Ich war so glücklich wie ein Kind.
Ist herrlich.
Ach,
also, auch gerade Weihnachten mit Schnee wäre doch mal ein tolles Geschenk.
Ja,
das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, ne?
Ja.
Aber es muss kalt sein.
Muss kalt sein und man muss gerne nach Hause gehen und ein Feuerchen anmachen. Das ist schon sehr schön.
Oder vielleicht auch in die Elbphilharmonie gehen und sich ein Wintermärchen anschauen.
Auch sehr schön und sehr zu empfehlen.
Jetzt in der Dezember, in der Weihnachtszeit. Ich habe da mal ein paar Daten aufgeschrieben. Das muss ich Ihnen unbedingt mal sagen, weil das ist ein echter Ritt. 22.12., da geht es los. 16 und 20 Uhr, Vorstellung ausverkauft. 23.12., 16 Uhr, Vorstellung ausverkauft. 20 Uhr gibt es eventuell noch ein paar Restkarten. Dann haben wir 25.12., komplett ausverkauft, beide Vorstellungen. 26.12., so, pass auf. Da gibt es jetzt eine Zusatzshow, Nämlich 16 Uhr ist ausverkauft, 20 Uhr gibt es ein paar Karten, 12 Uhr kommt noch dazu.
Ja, ich wurde angerufen, dass eben der Andrang so riesig ist, ob ich auch bereit wäre, noch eine dritte Show an dem Tag zu machen. Der Vorverkauf hat wohl heute begonnen, weil einfach der Andrang so groß ist. Mich macht das total glücklich. Ich war ja sehr viel schon dabei. Das läuft, glaube ich, jetzt schon seit 7 Jahren. Und es ist ja nur einmal ausgefallen, ich glaube, während Corona 2020. Ich liebe es, da zu sein. Und ich liebe es, da mitzumachen. Das ist langsam so mein Weihnachten geworden. Ja. Heiligabend bin ich bei Freunden hier in Hamburg. Da haben wir ja frei. Aber ansonsten, ich meine, das ist schon ein Luxus, dass ich da jeden Abend meine wunderschöne Musik habe. Und dann immer ist diese volle Elbphilharmonie so im Rondell. Und dann wohnen wir ja auch da im Hotel, was einfach traumhaft ist.
Und überhaupt. Hamburg und so weiter.
Mit Blick über Elbe, Hamburg. Ne? Und wenn es diesig ist, dann habe ich nur Wolken und nur die Kirchturmspitzen gucken raus. Also es ist einfach ein Geschenk.
Und jeden Tag können Sie auf dem Sofa rumspringen, wie verrückt, und singen. Wir schauen uns einfach mal kurz einen Ausschnitt an.
Wisst ihr noch, mein Räderpferdchen, Malchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Härtchen und dem blank geputzten Zinn. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag.
Was für ein spielerisches Happening. Jeder ist doch da und entdeckt das Kind in sich, weil natürlich Erinnerungen auch geweckt werden, logischerweise, mit diesen Liedern.
Ja, herrlich, herrlich. Also gut, ich habe sowieso ein Riesenfabel für auch für Volkslieder im Allgemeinen und für gute Nachtlieder und für Frühlingslieder und für Winterlieder und für Herbstlieder. Aber noch besonders für Weihnachtslieder gibt es so wunderbare Sachen. Ich war ja auch als Kind im Kirchenchor und das gemeinsame Singen Weihnachten, das gehört für mich absolut dazu. Ich zwinge auch oft Leute, mit denen ich feiere, dann mit mir zu singen, und dann habe ich die Texte mitgebracht, damit sie sich nicht rausreden können, und dann wird gesungen. Und am liebsten habe ich natürlich, wenn musikalische Leute dabei sind, die dann zweite und dritte Stimme singen können. Ach, und dann wird mir ganz heilig.
Daniel Hope kann zum Beispiel natürlich mit seinem Lieblingsinstrument, kann er natürlich auch die zweite, dritte Stimme spielen, logischerweise.
Der ist auch dabei. Das. Ne? Daniel Hope ist dabei, Daniel Geis, kommt mit seinem Orchester aus Belgrad. Dann haben wir eine ganz traumhafte Trompeterin dabei, die war schon mal vor 2 Jahren da, Lucienne Renaudin. Die spielt immer barfuß, die ist ungefähr so groß wie ich. Also eine ganz kleine, aber viel zierlicher als ich. Und hat eine solche Kraft, wenn die ihre Trompete, die kann sowohl Jazz-Trompete als auch klassische Trompete spielen. Herrlich, eine wunderschöne ägyptische Sopranistin haben wir. Fatim Said, also ich freue mich schon wieder auf die
ein
Ladies.
Ein Wintermärchen in der Elbphilharmonie, ja. Auch dieses Jahr rund um Weihnachten. Ein paar wenige Tickets, ich habe mir so das Gefühl, die sind jetzt schon weg, ehrlich gesagt, aber gut. Auf jeden Fall, 24. ist dann frei.
24. ist frei.
Und wen werden Sie da zwingen, wie Sie es gerade gesagt haben, ein kleines Winterlied, ein kleines Christmaslied mit Ihnen zu singen?
Das weiß ich noch nicht genau, weil ich noch nicht genau die Gästerunde kenne. Also das sind Freunde von mir, die laden dann auch immer unterschiedlich ein. Und dann ist es immer eine Überraschung, wer so kommt. Aber ich habe vorgesorgt.
Was gehört unbedingt zu Weihnachten für Sie dazu?
Für mich, ganz ehrlich, gehört auch einmal gucken, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die man ja kennt, aber erzählt von den Muppets. Also das ist für mich der schönste Weihnachtsfilm, neben Der kleine Lord natürlich. Aber die Weihnachtsgeschichte mit den Muppets ist für mich Also es ist einfach für mich unschlagbar, die Beste.
Haben Sie schon jemals irgendwo anders, außerhalb jetzt unserer Breitengrade, Deutschland, Weihnachten gefeiert?
Nö.
Ja, weil das, ne, also das ist, wird ja in vielen Ländern auch ganz anders gefeiert. Dann ist es da warm und dann gibt es gar keine Tannenbäume. Oder
das
wie
möchte
auch
immer, ne? Ich nicht.
Ne, so, so, guck mal.
Ich möchte, dass es kalt ist und wenn es geht, Schnee. Aber das ist ja so selten.
Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann, möglicherweise Schnee, gehört für viele einfach zu Weihnachten dazu. Kann man sich ja mal die Frage stellen, ist das eigentlich typisch deutsch? Kolja Robra und ein Kinderbuch, das 100-mal typisch deutsch erklärt.
Bier, Buchdruck oder Brot? Was ist alles typisch deutsch? Fußball, na klar, aber auch der Spreizdübel. Der Wald und die Varusschlacht werden ebenfalls erklärt in dem Kinderbuch 100 Mal typisch Deutschland von Martin Werk.
Also wo willst du anfangen, wenn nicht bei den Kindern, sie dazu zu führen, sich mal mit diesem Land, in dem sie leben, auseinanderzusetzen? Das ist egal, Wurst egal, wollte ich sagen, ist ja auch sehr deutsch, Wurst, ob sie hier groß geworden sind oder ob sie erst vor kurzem hierher gekommen sind. Dass die Dauerwelle eine deutsche Erfindung ist, wusste ich nicht. Ist vielleicht auch nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, aber fand ich irgendwie überraschend. Wir sind erst von der, natürlich der Auswahl der Themen gekommen und dann bin ich an die Texte gegangen. Und natürlich geht es immer darum, irgendwie einen Zugang zu finden, der mit der Lebenswelt der Kinder zu tun hat.
Von A wie Aktenordner bis Z wie Zugspitze wird alles humorvoll erklärt für Kinder ab dem Grundschulalter. Die Bilder stammen vom Fotokünstler Jan von Holleben.
Ohne diese wirklich genialen Bilder von Jan würde das nicht funktionieren, weil es dann doch, das bringt einfach die deutsche Geschichte mit sich, viele Themen gibt, die nicht so ganz einfach und auch nicht so ganz freudvoll sind. Aber wenn das dann über ein Bild oder Bilder eingeflogen wird, dann wird es auch einfacher, die Kinder oder alle Lesenden in den Text reinzuziehen. Also für mich ist das Ergebnis eher typisch deutsch. In Wahrheit gibt es das gar nicht. Das ist so ein Schmelztiegel von Ideen, von Erfindungen, von dem, was Menschen von überall in dieses Land gebracht haben und was dann zu verschmolzen ist zu irgendwas recht Komplexem.
Und diese deutsche Komplexität bringt der Autor auch in Lesungen Kindern und Eltern näher. Heute ist er in Buxtehude.
Ein Ring aus Tannenzweigen, vier Kerzen drauf, fertig, klar. Was ist das? Ein Adventskranz. Jemand eine Idee? Was ist typisch deutsch? Sehr gehört, die Deutschen meckern gerne drum. Deutschland hat viel Müll. Echt? Nicht so viel, also sauberer als andere Länder. Aha. Martin Luther, die Sprache, die er verwendet, das ist eine, die auch der Bauer und die Bäckersfrau verstehen, selbst wenn sie in ihrem Leben noch keine Stunde in einem Klassenraum gesessen haben, denn eine Schulpflicht, die gab es damals noch nicht.
Das mit diesem Brot, ja, dass es sehr viele Brotsorten gibt.
Man hat halt schon viel dazugelernt, finde ich. Sehr viel.
Was ist denn so typisch deutsch? Hast du heute?
Brot.
Sag nochmal.
Brot und Bratwurst.
Also als erstes ist mir eingefallen definitiv die Pünktlichkeit. Und als er dann sagte Socken in Sandalen, war das ja direkt auch mein Gedanke.
Was die Kinder alleine von sich aus schon für Gedanken mitbringen. Ne? Ganz am Anfang ja die Frage, typisch deutsch, was ist das? Und dann kommen so ein paar Sachen, ne? Eben der Fußball oder die Pünktlichkeit, so diese Dinge. Und ich bin gespannt, was sie mit nach Hause nehmen, was sie heute Abend am, Achtung, Abendbrotstisch erzählen werden.
Einen Anstoß geben möchte Martin Werk mit seinem Buch. Und nicht nur Kinder können sich beim Lesen fragen, was ist denn überhaupt typisch deutsch?
Ehrlicherweise sind wir jetzt eben gerade so ins Gespräch gekommen. Was ist typisch deutsch? Wieso heißt eigentlich der Kulturbeutel Kulturbeutel?
Ja, ich frage mich das.
Ganz
oder
ernsthaft?
Viele fragen sich das. Haben wir schon diskutiert. Heißt es in England Culture Bag? Oder ich glaube nicht. Es heißt ja noch, gibt ja noch Necessaire. Aber Necessaire kommt ja von nötig.
Das ist ja dann mehr so nagelfrei.
Also was man so braucht.
Oder?
Nein, nein. Es gibt auch große Necessaires. Je nachdem, was man, das heißt eben das, was man braucht.
Ja.
Also das, aber vielleicht bei uns heißt es Kulturbeutel, dass man Kultur hat, wenn man sich wäscht. Vielleicht hat es was damit zu tun, weil der Deutsche an sich ja gar nicht so sauber ist, wie er sich immer einbildet. wo man dann immer gesagt hat, ja, ja, die dreckigen Südländer, die waschen sich aber sehr viel, so, gerade die Muslime.
Das haben wir jetzt endlich mal erklärt.
Ja, und deswegen sind die Kulturbeutel da, weil...
Sag mal, was könnte denn an Ihnen so möglicherweise typisch deutsch sein?
Vieles.
Ja, so erzähl mal.
Ich glaube, meine Ordnungsliebe, also was man so sagt, ne? Meine Liebe zur Pünktlichkeit, ich liebe Listen, also ja, ich bin auch ein kleiner Bürokrat.
Was sind denn das für Listen? Das habe ich schon mal gehört.
Alles.
Das ja, was ist schreibt ganz man denn da auf?
Oder? Das ist ganz unterschiedlich. Das fängt bei Einkaufslisten an, bis Listen von schönen Wörtern, die ich sammle, oder alte Wörter, die ich sammle. Da habe ich immer so verschiedene Listen. Das sind Arbeitslisten. Das sind dann Listen, wenn ich inszeniere, wo ich die Mathematik eines Stückes zu ergründen versuche. Also ist ganz unterschiedlich.
Ja, so dieses leicht mathematische, ne? Sudoku ja, spielen.
Sudoku mag ich auch sehr gerne. Kreuzworträtsel, ne? Mag ich gerne. Also alles, was so ein Raster hat, finde ich schön.
Sag mal, warum ist Pfefferminztee Ihr Lieblingsgetränk geworden?
Das habe ich eigentlich immer ganz gern getrunken. Ich habe immer gerne Tee getrunken. Und erst als ich anfing, in Paris zu arbeiten, aber auch nur, weil ich das so eine schöne Attitüde fand, habe ich dann angefangen, Kaffee zu trinken.
Ich frage deswegen, weil Sie gesagt haben, ich habe jetzt aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe keine Lust
mehr. Ja, also, das war...
Es gab jetzt keinen Grund.
Das,
ne? Aber
das kam auch dazu, dass vor 3 Jahren merkte ich auf einmal, mir schmeckt Alkohol nicht mehr. Und ich mag auch den Zustand nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mein Körper will das nicht mehr.
Ja, man denkt ja auch immer an den Tag danach, ne? Es ist so,
ich habe Alkohol geliebt.
Ja, klar.
Und, ich habe auch den Zustand geliebt. Den Geschmack, glaube ich, habe ich nie geliebt. Aber den Zustand habe ich sehr geliebt. Also betrunken zu sein, das mochte ich gerne. Das fand ich lustig.
Aber der Tag danach ist dann immer...
Das wurde auch natürlich mit dem Älterwerden immer schlimmer. Aber ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht begründen. Da ist keine Vernunft dahinter. Es war einfach vorbei.
Aber um Gottes Willen, wir wollen natürlich Alkohol jetzt hier nicht idealisieren. Also
auch Drogen nicht. Dazu. Kommen wir denn dazu?
Sag mal, Sie sind in diesem Jahr 70 geworden.
Ja.
Welche Vorteile hat es, so ein bisschen älter zu werden?
Also älter werden, wie gesagt, ich empfinde das noch als etwas sehr Schönes, weil man einfach entspannter wird. Man wird wirklich entspannter, man nimmt nicht mehr alles so wichtig, vor allen Dingen sich selbst nicht. Man wird großzügiger, also auch anderen gegenüber. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und ja, man findet es schön, man genießt mehr, weil man natürlich auch merkt, es ist endlich, fängt man natürlich auch sehr bewusst an, die Zeit zu genießen. Ne? Mhm. Also insofern, ja gut, die Krankheiten sind halt nicht so schön, ne? die dann auch dreuen.
Naja, natürlich, also es ist Bewegung etc. und so weiter. Ihr Mann ist 20 Jahre jünger. Mhm. Spielt Alter überhaupt irgendeine Rolle?
Bei uns? Hm? Nö. Nö, nicht wirklich. Außer, dass er natürlich mir wahnsinnig viel abnehmen kann. Weil das ist schon angenehm. Ne? Also A, ist er der Mann und zweitens ist er jünger. Also ich kann da schon sagen, ich kann das nicht. Mach du.
Er hat ein Häuschen in Brandenburg. Sie haben noch eine WG. In Berlin, in Charlottenburg, logischerweise Charlottenburg, ne? Alte Charlottenburgerin, immer gewesen. Wie teilt sich Ihr Leben auf? Wo sind Sie mehr, wo genießen Sie mehr? Oder was hat das eine, was das jeweils andere nicht hat?
Also Berlin ist Arbeit in erster Linie. Also da bin ich meistens, wenn ich arbeite. Und mein Mann lebt fast nur auf dem Land. Und arbeitet aber auch in der Stadt, aber fährt immer zurück. Und und Landleben ist für mich wirklich, ja, Entspannung ist mein Mann, ist Stumpfsinn, herrlich. Alles, was angenehm ist.
Also einfach mal so aus dem Fenster gucken.
Ne? Ja, nur aus dem Fenster muss ich...
Also oder rausgehen, oder gar nichts machen.
Ja.
Ne?
einfach verschiedene Grüns abtesten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also da einfach ins Nichts abzugleiten, das ist schon schön.
Aber geht auch nicht ohne das andere, dass man den kleinen Fluchtpunkt hat,
nein,
wieder nach Berlin reinzukommen?
Nein, nein, also ich arbeite ja sehr gerne. Also ich möchte weder das eine noch das andere missen.
Was ist eigentlich in Berlin los, wenn jetzt die Berliner Regierung 150 Millionen Euro im Kulturetat einsparen möchte? Wie hart ist das für die Theater? Wie hart ist das für Schauspielerinnen und Schauspieler?
Na gut,
also ich meine, die Frage ist eigentlich erübrigt sich logischerweise, aber das ist halt schon Thema.
Das Problem ist ja bei diesen ganzen in erster Linie bei den subventionierten Häusern, dass das meiste Geld, was sie bekommen, wobei Subventionen, das hat ja schon Richard von Weizsäcker gesagt, eigentlich der falsche Begriff ist, weil auch bei Kindergärten spricht man nicht von Subventionen. Also er sagt einfach, Kultur ist ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis des Menschen. Das ist so, wie man sagt, jetzt gibt es keine Spielplätze mehr oder das ist einfach wichtig. Aber egal. Das meiste Geld wird ausgegeben für Personal. Und da steigen ja auch bestimmte Kosten. Die sind ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gestiegen. Bei uns Schauspielern nicht. Seit 20 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendeine Art von Lohnerhöhung gab. Im Gegensatz zum Beispiel zu Politikern. Das ist, man kann aber auch das andere, ich verhaspel mich gleich. Das heißt, wenn jetzt gekürzt wird, kann nicht beim Personal gekürzt werden, sondern immer nur am Kunstprodukt. Das heißt, es wird viel weniger Produktionen geben. Das heißt natürlich auch weniger Arbeit für Schauspieler. Was ein Problem sein wird, über lang oder kurz. Sowohl fürs Publikum als auch für Schauspieler oder Sänger. Für die wird es ein Problem werden. Bei den privaten Theatern ist es etwas anders. Ein großes Problem wird es sicher auch für die freien Gruppen, für freie Chöre. Und also, weil die ja eh nicht so viel Geld bekommen und da wird bald irgendwann gar nichts mehr da sein. Es ist ein, ja, wir sprechen über typisch deutsch, das, was man sagt, typisch deutsch, das Land der Dichter und Denker, das Land der großen Kulturen, das Land der Theater, weil jeder Fürst hatte ja sein eigenes Theater, das Land der großen Komponisten, sprich Opernhäuser, sprich Sängern, Liedgut etc. pp., wird ein ziemlich ausgedünntes Land werden, kulturell. Und das finde ich sehr armselig und sehr bedenklich.
Da sind auch viele Theaterschaffende, Medienschaffende, Kulturschaffende sind auf den Straßen gewesen, haben in Berlin demonstriert. Also das ganze Thema hält auf jeden Fall noch an. Aber es ist gut, das mal einfach aus Ihrer Perspektive dann auch zu hören. Jetzt wollen wir mal essen. Also eher essen lassen. Und zwar beim Filmdreh. Also wir bleiben im Genre. Sehr interessant, wie da die ganze Crew beim Film versorgt wird. Dorothea Foscherau.
Ton ab.
Wir drehen. 91.1, die erste.
Am Set von Nord bei Nordwest.
Und klar.
Folge 28 der Krimireihe. Gedreht wird unter anderem hier, in einem Wald in Großhansdorf bei Hamburg.
Danke.
Aus.
Schon lange vor der ersten Szene stehen sie im Rampenlicht. Daniel und Moritz von den Hafenjungs. Sie machen am Set das Catering.
Habt ihr noch mal zwei Spiegeleier?
Kriegst du.
Die Drehtage beginnen oft so früh, dass die meisten lieber erst am Set frühstücken statt zu Hause.
Die meisten Menschen, die morgens ans Set kommen, sehen ja als erstes das Catering. Weil sie sich als erstes was zum Frühstücken holen. Und wenn man dann natürlich irgendwie so nette Jungs hat, wie wir jetzt hier haben, dann macht das natürlich gleich gute Laune.
Drei Mahlzeiten am Tag für 30 Leute. Das zu zweit zu schaffen, erfordert gute Planung und viel Erfahrung. Und die lehrt, während die anderen frühstücken, schon das Mittagessen vorzubereiten.
Drei Kellen hier rein. Ich mache Avocado-Hähnchen. Das ist ein Gericht, was ein Freund von uns aus Mexiko uns quasi mal gezeigt hat.
Wir kochen halt jeden Tag was Neues. Man hat keinen Küchenchef, der sagt, das musst du jetzt machen. Dann kochst du 6 Wochen lang das gleiche Menü. Habe ich keine Lust mehr drauf, würde ich auch nicht mehr machen wollen, muss ich ehrlich sagen.
Moritz, kann ich dir das einmal kurz geben?
Kürbisrisotto. Vegetarisches Essen gibt's immer, ist vielen hier wichtig. Und weil sich die Crew teils wochenlang nur am Set ernährt, muss das Angebot abwechslungsreich sein, finden die Hafenjungs.
Die haben einen sehr guten Ruf und deswegen bin ich froh, dass wir sie mal gewinnen konnten. Ich kenne natürlich auch noch die Zeiten, da gab es in dem Sinne gar kein Catering. Da war man froh, wenn man Kaffee bekommen hat oder was zu trinken am Drehort. Und mittags wurde dann tatsächlich in ein nahegelegenes Lokal gegangen. Und das ist nicht zu schaffen bei der Intensität, wie wir heute produzieren.
Hey. Hi. Hier. Ihre Lose. Zurück für Sie. Der ganze Ort Schwanitz hat für Sie zusammengelegt und die gehören Ihnen.
Danke. Danke aus.
Kamera aus. Spot an fürs Mittagessen. Beim Film zu catern ist etwas ganz anderes, als im Restaurant oder in der Hotelküche zu arbeiten, finden die Hafenjungs.
Ich habe mich erst dagegen gesträubt, weil ich habe das Catering war für mich immer so ein bisschen so, habe ich so wie Pizzaservice verbunden quasi.
Aber grundsätzlich ist es total schön. Man ist wie so eine kleine Familie, die mal zusammenwächst.
Es ist lockerer, es ist familiärer. Wir sind quasi wie so ein Wanderzirkus, der mit den Leuten rumreist.
Hauptdarstellerin Marlene Lohse nimmt Kürbisrisotto.
Also man bekommt nicht einfach nur ein Klecks Risotto, sondern ist es dann auch noch mit angebratenen Tomaten und frischen Kräutern. Und dann gibt es noch ein Estragonöl, glaube ich, obendrauf. Also es war sehr, sehr liebevoll.
Ein kleiner Nachmittagssnack. Die Hafenjungs rödeln schon wieder, arbeiten am liebsten ohne Pause durch.
Wir stecken unser ganzes Herz da rein. Ja. Also wenn wir gut kochen, dann sind die Leute happy. Dann läuft ein Tag auch reibungslos. Und auch wenn es bei denen mal nicht so gut vorne läuft, ja, ob es jetzt bei dieser Produktion ist oder bei anderen, dann geben wir den Leuten das Gefühl, dass sie sich wenigstens auf eine Sache freuen können. Okay?
Noch ein paar letzte Vorbereitungen für morgen. Dann geht es weiter mit 100 Portionen Film-Catering und mit Folge 28 von Nord bei Nordwest.
Und Ruhe bitte, Ton ab.
92 als die erste.
Klar.
Set.
So, was lernen wir daraus? Voller Magen dreht auch gern. Welche Erfahrungen haben Sie mit Catering am Filmset gemacht?
Sehr unterschiedliche, würde ich mal sagen. vor allen Dingen, wenn ich es vergleiche mit dem Ausland. Also in Frankreich ist das ja. Frankreich hat das Essen ja eine ganz andere Kultur als bei uns. Also das ist nicht im Beutel das Essen, sondern das wird zelebriert. Also gibt's auch Wein, weil man weiß, die Leute saufen nicht, sondern die genießen einfach ihr eigenes Glas Wein dazu. Da gibt es wirklich Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Also das ist noch, die dauert auch viel länger, die Mittagspause. In Deutschland hängt es natürlich sehr davon ab, wer das Catering macht. Da gibt es die ganz Liebevollen, die wirklich.
Haben wir gerade gesehen, ne?
Ja, das ist großartig. Und ein wirklich schwieriger Job, weil auch sehr verschiedene Bedürfnisse da sind. In England war ich entsetzt. Und damit waren aber alle zufrieden. Da gab es morgens natürlich das gute englische Frühstück, ja. mit deftig, mit den Bohnen und mit allem. Und mittags gab es meistens immer sehr gutes Fleisch. Und dann waren immer so einfach so großen Beutel tiefgefrorene Erbsen und Fritten.
Jo.
Also das war so das tägliche Mittagessen. Und nachmittags gab es nur noch irgendwelche Schokoriegel. Aber keiner hat gemosert. Das war offensichtlich absolut normal. Auch die berühmten Schauspieler haben das alle voller Appetit gegessen.
Jetzt wollen wir uns mal mehr in Richtung Cuba Libre bewegen.
Aha,
Kundschafter des Friedens, ja, lautet das Motto. Sie haben es ja selber noch erlebt, damals in der DDR. Was waren die Kundschafter des Friedens?
Die Kundschafter des Friedens, das waren unsere James Bonds. Das waren die 007 der DDR. Also das war nicht die Stasi, die einen kleinlich verfolgt hat innerhalb des Landes, sondern das waren wirklich die Auslandsspione.
Und
da gab es ja wirklich, da war ja der Auslandsspionagedienst unter Wolf, war ja ein ziemlich guter Spionagedienst. Also
interessanterweise sind ja noch einige übrig geblieben.
Es sind auch noch ein paar übrig geblieben.
Unter anderem Katharina Thalbach als auch technische, ja, versierte, ja, Expertin. Ja. Henry Hübchen zum Beispiel auch noch übrig
auch
geblieben.
Noch. Auch Corinna Harfouch.
Corinna Harfouch.
Auch Thomas Thieme, auch Winfried Glatzeder.
Sie alle Kundschafter des Friedens, mhm, im Kino ab Januar hier in Ausschnitt.
Wir können auch nicht ernsthaft diese DDR-Rentner in die Operation bringen.
Lang, lang ist's her.
Die Eltern des Sozialismus sind bei uns auf Kuba unvergessen.
Und darum benötigen wir Ihre Hilfe.
Wenn hier einer den Sozialismus rettet, dann ja wohl wir.
Auf die Zukunft im sozialistischen Paradies der unbekannten Wirklichkeiten.
Also bis zum Dienst.
Was gibt's da? Begrüßungsgeld.
Wir müssen alle Länder vereinigen.
Die hat mich betrogen.
Am Ende gewinnt immer die Dame.
Nix 007. 0815.
Wir sind gar keine Band. Wir sind Chippendales.
Wie bitte?
Stripper!
Das glaube ich jetzt nicht.
Ich muss ehrlich lachen.
Das, ja,
großartig.
Ins Kino geht. Ins Kino
YMCA.
Ja, ja, ins Kino.
Ins Kino am Januar, also. Ja, meine Kinder.
Es war so ein schöner Dreh und das war, also es war wirklich sehr speziell. Nein, nein, wir haben viel Freude gehabt beim Drehen und was ich gesehen habe bis jetzt, macht auch wahnsinnig viel Freude.
Kundschafter des Friedens ab Januar in Ihrem Lieblingskino. Und dann gibt es ja noch was anderes, natürlich logischerweise. Bei unseren Freunden von RTL gibt es jetzt demnächst die dritte Folge von Miss Merkel.
Ja, wir werden, ich hoffe drauf, also man weiß es nicht. Erstmal laufen ja die Sachen auch sehr erfolgreich im Ausland. Also ich finde es schon England toll, dass es da in Italien und in England läuft und sogar in USA. Also das finde ich schon toll, das gefällt mir gut.
Es liegt möglicherweise daran, dass irgendwie mit Merkel, da können die was, ja, anfangen.
Nein,
ne?
Das, da muss man ja wirklich sagen.
Zeigen wir mal ein paar Bilder.
Angela Merkel ist ja im Ausland auch irrsinnig beliebt, ne?
Ja, die war lange Kanzlerin einfach.
Und man hat die wahnsinnig geschätzt. Also gut, das hat man ihr auch vorgeworfen, dass man gesagt hat, sie hat eine Außenpolitik mehr, sich mehr dafür interessiert als für die Innenpolitik, was ich nicht gerecht finde. Aber das ist ja jetzt mal dahingestellt. Sie ist einfach eine Ikone im Ausland. Die erste deutsche Kanzlerin und dann auch noch sich so lange gehalten hat und so erfolgreich war. So erfolgreich diese ganzen großen Patriarchen aus dem Amt geboxt hat.
Ja.
Da hat sie schon mit der,
ja,
schon was,
ich sag mal,
gemacht.
Es gibt auch andere Ansichten.
Ja, ja, ich weiß,
aber
das Männerseite,
ist,
ich weiß,
geht gar nicht da. Völlig,
da Mutti,
wir wollen jetzt nicht politisch
Mutti,
werden. Wir wollen über
Angela Merkel. Ich habe sie nie gewählt, aber ich verteidige sie.
So, aber sag mal, Miss Merkel ermittelt in der Uckermark. Das ist so der Plot von diesen Filmen, logischerweise. Ne?
Und ja, jetzt,
Sie spielen Miss Merkel. Ne?
Jetzt wird ja natürlich auch, kommt ja jetzt zu Weihnachten raus, sowohl die Biografie von der echten Angela Merkel, aber es kommt auch wieder noch der vierte Band von David Safir, der ja der Autor ist, wo er Mord in Therapie geschrieben hat, also in der Uckermark. Miss Merkel dann ihre Biografie geschrieben und ist danach völlig fertig mit den Nerven,
ja,
und muss in Therapie gehen, ne?
So.
Nach dem Schreiben der Biografie. Ne?
Es gibt also einiges zu tun für Miss Merkel.
Es gibt viel zu tun.
Bei RTL mit Katharina Thalbach. Ja, viele warten noch auf den ersten Frost und damit sind wir kulinarisch. Aber im Grunde hat es ja schon angefangen. Und zwar Grünkohlzeit bei uns im Norden. Laura Klinghardt mit Bildern einer herbstlichen Ernte.
Tatenberg im Hamburger Osten. Es ist 11 Uhr. Heute ist bei Ralf und Margit Heuke das Wintergemüse dran. Die Herbsternte dauert bei ihnen bis Januar. Das Feld liegt direkt vor ihrem Wohnhaus. Den Sellerie wollen sie am nächsten Tag auf dem Wochenmarkt verkaufen.
Da muss man ja eigentlich das ganze Jahr ein halbwegs breites Angebot haben. So, und im Sommer ist das Angebot ja natürlich größer. Aber jetzt muss man halt auch Sellerie, Grünkohl, diese Sachen machen, um überhaupt was zu verkaufen zu haben.
Vor allem der Grünkohl ist im Winter bei Heukes Kunden der Renner. Die Familie baut das frostresistente Gemüse auf knapp 500 Quadratmetern an.
Der wird Mitte Juli circa gepflanzt, 4 Wochen vorher ausgesät. Dann wird er Mitte Juli gepflanzt und ist dann jetzt groß. Im Anfang machen wir so 8 bis 10 Beutel fertig. Nachher, wenn wir so Ende November kommen, dann brauchen wir auch mal 25 bis 30.
Allerdings kann Familie Holke auch nicht alles verkaufen.
Also wegkommen alles so Blätter, so wie diese hier, die hier so schwarze Flecken haben. Und da hat er ein bisschen Läuse, das würde man auch wegschneiden. Dies Blatt könnte ganz weg. Da ist noch ein kleiner Punkt, dann schneiden wir das einfach so ab. Hier ist ein bisschen gelb. So, da sitzt er wieder, hat er wieder Läuse, kommt weg.
Den Rest der Ernte bereitet Ralf Holke dann für den Verkauf auf dem Wochenmarkt vor. Manchmal behält die Familie aber auch etwas für sich.
Wir essen meistens so Reste, alles was auf dem Wochenmarkt übrig bleibt. Oder Dinge, die nicht so geworden sind, wie sie sein sollen. Ein Sellerie, wenn er nicht schön ist, der wird eine Ecke abgeschnitten und das ist dann für uns.
Auf dem Hof der Holkes wird bereits in 10. Generation Gemüse angebaut und verkauft. Auch Ralfs Mutter Lieschen packt immer noch fleißig mit an. Der 86-Jährigen macht die Arbeit hier nach wie vor Spaß.
Zum Markt fahre ich nicht mehr mit, habe ich früher auch gemacht. Aber seit Corona, da sollten die alten Leute ja zu Hause bleiben. Und seitdem fahre ich nicht mehr mit.
Der allgemeine Preisanstieg geht auch an den Holkes nicht vorbei. Den Beutel Grünkohl mussten sie deshalb dieses Jahr um 80 Cent teurer machen. Die Kundschaft geht das offenbar mit.
Dadurch, dass wir über den Wochenmarkt verkaufen, können wir davon leben, ja. Wenn wir es an den Großhandel verkaufen würden, wäre es schwierig. Dann müsste man die Masse produzieren und das ist als Familienbetrieb nicht zu machen.
Doch die Arbeit auf dem Hof ist genau das Richtige für Margit Holke. So war es für die 56-Jährige auch von Anfang an klar, dass sie in den Familienbetrieb ihres Mannes mit einsteigt.
Meine Eltern haben eine Gärtnerei gehabt, im Nebenerwerb mit Bauernhof zuerst noch. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht. Und habe dann in der Dorfdisco meinen Mann kennengelernt und wo die Liebe hinfällt.
Der Gemüseanbau ist die Leidenschaft der Holkes. Und die Erntesaison hat gerade erst begonnen.
Ja, und wir können festhalten, wir haben jetzt Appetit auf Grünkohl bekommen. Mhm. Ehrlich, oder? Oh, lecker.
Sehr lecker.
Sag mal, jeden Abend volles Haus. Noch 5-mal jetzt in diesem Jahr. Mhm. Theater am Potsdamer Platz. Hercule Poirot ermittelt im Orient Express. Mhm. Das ist schon ein starkes Ding.
Nein, wir haben ja jetzt, also ich habe das ja inszeniert, das noch vor Corona ging es los und dann war mit Corona erstmal Schluss. Und dann haben wir auf Teufel komm raus, haben wir eine Premiere gewagt, nur mit halber Platzbesetzung. Und es ist trotzdem ein Riesenerfolg geworden und ich bin da sehr, sehr glücklich. Wir haben jetzt schon über 125 Vorstellungen und die Leute kommen immer noch und ich bin so froh, freue mich jetzt dann auf die letzten Vorstellungen, die wir wahrscheinlich im Mai haben werden. Und dann warten wir, dass als ein gutes Haus sich unser erbarmt, damit wir weiterspielen können.
Wir schauen mal kurz an, wir gucken uns mal kurz einen Ausschnitt an. Ich finde das nämlich super, Katharina Thalbach als der Meisterdetektiv.
Auf die Wette. Man weiß es, wenn man einzigartig ist. Denn die Lösung von einem jeden Geheimnis liegt in die kleinen grauen Zellen.
Ist der Schweizer oder Belgier?
Franzose?
Aus Quebec, ja.
Er hat schon alle Sorten von Tigern überführt.
Und etliche Kohorten von Galoren interniert.
Anna ist auch mit dabei, ihre Tochter Nelly
Meine,
ist mit dabei.
Ja, Enkeltochter, also, ja.
Sag mal, was ich noch mal interessant finde, was bringt es mit sich, für Sie ganz direkt, eine Männerrolle da zu spielen?
Das kann ich nicht beantworten, weil für mich ist das so normal geworden, auch Männerrollen zu spielen. Ich habe das schon so oft gemacht, angefangen von 14-jährigen Jungs bis wirklich ein Opa, also den Hauptmann von Köpenick. Das ist die Frage von guten Rollen, das ist das Yin und Yang, was in mir steckt.
So. Orient Express, noch bis Sonntag mit Katharina Thalbach.
Ja.
So viele tolle Sachen. Danke, dass Sie da waren. Sehr schön.
Dankeschön, das war ganz toll.
Und morgen gibt es einen spannenden Blick auf das royale Jahr. Und das ist ja, da ist einiges im Busche. Und zwar ARD-Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow ist morgen bei uns. Wir werden alles haarklein analysieren. Freuen Sie sich drauf. Morgen 18:45 Uhr. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Ciao und schönen Abend.
Tschüss.